Ja, wir wollen heute weitermachen mit dem Buch der Offenbarung. Und zwar befinden wir uns mitten in der Offenbarung in Kapitel 11. Und zwar geht es in Kapitel 11 um Jerusalem und die zwei Zeugen. Und wir haben über die Zeugen schon das letzte Mal kurz gesprochen. Und werden da heute tiefer drauf eingehen. Einfach nochmal zur Erinnerung. In der Offenbarung haben wir verschiedene Gerichte. Wir haben 7 Siegelgerichte, 7 Posaunengerichte und 7 Zorneschalengerichte. Und das letzte Gericht enthält immer die nächsten 7. Das heißt, das letzte Siegelgericht, das wir bereits betrachtet haben, enthält die 7 Posaunengerichte und die letzte Posaune enthält dann die letzten Zorneschalen, also die 7 Zorneschalengerichte. Und wir sind gerade praktisch in diesem Übergang. Wir haben 6 Posaunen betrachtet. Die 6. Posaune wurde geblasen und bald wird die 7. geblasen werden. Und wir haben gesehen, dass es 3 Wehe gibt, die angekündigt sind über die Erde. Und genau hier, in diesem Abschnitt, sind wir jetzt. Dem werden wir in diesem Kapitel noch begegnen, da gehe ich noch drauf ein. Wir wollen uns heute beschäftigen eben mit diesen 2 Zeugen. Ich möchte jetzt Kapitel 11 vorlesen, dann können wir das vertiefen. Also einfach nochmal hier, wir sind hier an dieser Stelle in der Offenbarung in Kapitel 11. Und das ist jetzt Kapitel 11 schon Teil 2. Ich erinnere daran, dass wir letztes Mal einen Exkurs betrachtet haben über den Leuchter. Die 2 Zeugen haben auch mit diesem Leuchter zu tun. Die 2 Zeugen, das sind diejenigen, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen, wie es heißt. Diese Zeugen gebraucht Gott, um eine Erweckung herbeizuführen in Jerusalem, aber auch eben um viele Plagen über die Erde zu bringen. Ich lese das Kapitel von Vers 1 bis Vers 14. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mach dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber der Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht, über die Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese 2 Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach: Steig hier herauf. Da stiegen sie in die Wolke in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet, und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Also wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, aber mit diesem Abschnitt, wenn wir den geschafft haben, wird das zweite Wehe abgeschlossen sein und dann wird das dritte Wehe kommen. So, um dieses Kapitel eingehender zu betrachten, wollen wir noch ein paar Details anschauen, die uns helfen werden, uns hier auch zurechtzufinden. Das bedeutet auch, dass manche Dinge sich jetzt wiederholen, aber da die letzte Predigt auch schon eine Weile her ist, macht es jetzt auch Sinn, nochmal diese Dinge zu wiederholen und teilweise zu vertiefen. Erstmal haben wir in der Bibel eine Wahrheit, die wir immer wieder finden, nämlich, dass Gott sich einen Überrest Israels erwählt hat und dass Gott eben dafür gesorgt hat, dass das Volk Israel weiterhin besteht, aber dass auch innerhalb vom Volk es wirklich solche gibt, die an den Herrn glauben, die ihm nachfolgen. Und so lesen wir in Römer 11, Verse 3 bis 5, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Ja, Gott hat sich einen Überrest erwählt, das war zur Zeit Elia so. Elia dachte, er wäre allein übrig geblieben. Er als Einziger, der nicht dem Baal dient, sondern der Gott dient. Und Gott antwortet ihm, Gott sagt ihm, ich habe mir 7000 übrig bleiben lassen. Er hat das getan, er hat 7000 praktisch sich übrig bleiben lassen, er hat sie erwählt und er hat dafür gesorgt, dass sie ihr Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und Paulus wendet es auf die jetzige Zeit an, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. So wird es auch in der Trübsalzeit sein, so wie es jetzt ist, dass ein Teil des Volkes Israel gläubig ist, wird es auch in der Trübsalzeit sein, dass es einen gläubigen Teil gibt im Volk Israel. Also ein Prinzip, das sich durch die Bibel durchzieht. So heißt es dann in Römer 11, Verse 25 bis 26, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Wir wissen, dass Israel jetzt verstockt ist. Ein Teil ist verstockt, zum Teil ist ihnen Verstockung widerfahren. Das bedeutet, dass sie das Evangelium von Jesus Christus nicht erkennen. Ja, sie lehnen den Herrn ab, sie folgen ihm nicht nach, sie nennen ihn Verführer. Sie nennen ihn einfach einen unbedeutenden Menschen, aber nicht der, der gesagt hat, dass er sei, weil sie verstockt sind. Und diese Verstockung hält so lange an, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, sagt uns Paulus, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Aus Sacharja wissen wir, dass am Ende der Trübsalzeit ganz Israel gerettet wird, nämlich all diejenigen, die diese Zeit überleben, werden gerettet werden. Dafür wird Gott sorgen und in Sacharja heißt es, dass Gott seinen Geist ausschütten wird, dass er wirken wird mächtig durch seinen Geist in dieser Zeit und so werden sie alle auf den schauen, den sie durchstochen haben und den Herrn Jesus als ihren Messias annehmen. Eben das zu verstehen und uns daran zu erinnern, ist wichtig für das heutige Kapitel. Dann haben wir in der Bibel vier Tempel. Der erste Tempel ist der Tempel Salomos, den Salomo eben erbaut hat. Der zweite Tempel ist der Tempel, der nach der babylonischen Gefangenschaft gebaut wurde. Manche gehen jetzt zum dritten Tempel über und sagen, der dritte Tempel ist der Tempel des Herodes. Aber wir müssen uns vor Augen führen, dass der Tempel des Herodes kein komplett neuer Tempel war, sondern der Tempel, der gebaut worden ist nach der babylonischen Gefangenschaft, wurde erneuert, erweitert, ja, vergrößert, so dass dieser Tempel schon anders aussah als vorher, aber nicht, dass ein komplett neuer Tempel entstand. Und deswegen, wenn ich von dem zweiten Tempel spreche, und so machen es auch viele Ausleger, dann ist der nach der babylonischen Gefangenschaft gemeint, der bis zum Jahr Christi eben existiert hat und dann zerstört worden ist. Dann der dritte Tempel ist der Tempel der Trübsalzeit. Das ist der Tempel, der gebaut werden wird, wo der Opferdienst wieder aufgenommen wird, der von Gott nicht akzeptiert wird. Warum? Weil die Motivation, diesen Tempel zu bauen, ist, wieder das alte Opfersystem einzuführen und die alttestamentlichen Opfer zu bringen. Und die Bibel sagt uns aber, dass der Herr Jesus das vollkommene Opfer vollbracht hat und diejenigen, die diese Opfer bringen, akzeptieren sein Opfer nicht, sondern meinen, es sind weitere Opfer nötig zur Vergebung und zu all den anderen Situationen, die das Gesetz eben vorschreibt. Das wird der Tempel der Trübsalzeit und der Antichrist, der wird es auch mit ermöglichen, dass dieser Tempel gebaut werden kann. Er wird einen Bund schließen mit dem Volk Israel. Und dann haben wir den Tempel im Millennium, im tausendjährigen Reich. Der wird eben auch in Jerusalem sein. Und dieser Tempel ist von Gott angeordnet und auch von Gott akzeptiert. Allerdings, und da müssen wir uns dran erinnern, Jesus hat das vollkommene Opfer gebracht. Dort werden auch Opfer vollbracht werden, aber als Erinnerung an die vergangenen Opfer und nicht um neue Vergebung praktisch zu erwirken. An die vergangenen Opfer und an das Opfer des Herrn natürlich. Dann haben wir den Antichristen und das Gräuel der Gräuel der Verwüstung. Es heißt in Daniel 11, Vers 41, er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Also, wer wird entfliehen? Diese drei Länder, und die befinden sich heute im Land Jordanien. Jordanien wird also seiner Hand entfliehen und deswegen wird es dort eine Möglichkeit geben für das Volk Israel, dass viele dorthin fliehen können und so praktisch eine Zeit lang, nämlich 3,5 Jahre lang, sicher sein werden vor dem Antichristen. Dann heißt es über den Antichristen in 2. Thessalonicher 2, Verse 3 bis 4, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und das wird er tun. Er wird nach 3,5 Jahren eben diesen Opferdienst wieder unterbrechen, stoppen und wird sich selber in den Tempel setzen und sich als Gott ausgeben. Er wird dann auch eine große Verfolgung der Juden veranlassen. In Daniel 9, Vers 24 lesen wir von diesem Bund, den er mit dem Volk Israel schließt. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Ja, also er schließt zunächst diesen Bund, diesen 7-Jahres-Bund. Und in der Mitte, nach 3,5 Jahren, bricht er den Bund und lässt eben Schlacht- und Speisopfer aufhören und stellt den Gräuel der Verwüstung eben dort auf. Und in Matthäus 24, 15 bis 16 lesen wir, dass Jesus sich darauf bezieht. Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Also wenn diese Ereignisse geschehen, dann ist es für diejenigen, die an Gott glauben, höchste Zeit zu fliehen. Und natürlich auch diejenigen, die Gott hier ernst nehmen, ja, die fliehen, weil es werden einige sein, die noch nicht im biblischen Sinne an Gott glauben, aber denen trotzdem klar wird, sie müssen fliehen. Und dann heißt es noch in Daniel 12, Vers 11, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Groll der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Ja, das sind 30 Tage mehr als diese 3,5 Jahre. Aber auf diese zeitlichen Details werden wir in Zukunft noch eingehen. Das wird heute nicht das Thema sein. Dann hatten wir letztes Mal schon das mit den zwei Zeugen gesehen und die Wiederherstellung Israels. Wir hatten in Sacharja bereits zwei Zeugen, die damals dafür gesorgt haben, dass es eine Erweckung gab und dass der Tempeldienst wieder aufgenommen werden konnte, der Tempel gebaut werden konnte, Jerusalem gebaut werden konnte. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir wieder zwei Zeugen haben, die in Jerusalem von Gott gebraucht werden, um eben Gerichte anzukündigen, um die Menschen zu plagen, die gegen sie sind, und natürlich auch als Zeugnis für das Evangelium. Und mit diesem Vorlauf hoffe ich, dass wir uns jetzt soweit zurechtfinden, dass wir mit dem Kapitel beginnen können. Es waren Dinge, die wir schon behandelt haben, aber für den einen oder anderen hoffentlich eine Hilfe, dass ihr jetzt alle wisst, wo wir genau sind, beziehungsweise eine Hilfe, um das, was jetzt kommt, zu verstehen. Wir lesen Verse 1 bis 2. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten, aber nicht den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Also er hat den Auftrag, den Tempel zu messen. Und das haben wir öfters in den Prophetien. Ja, das haben wir zum Beispiel auch bei Hesekiel, also bei alttestamentlichen Propheten, dass die Propheten beauftragt werden, irgendetwas zu tun. Und das, was sie dann tun, hat eine prophetische Bedeutung. Und hier hat jetzt Johannes den Auftrag bekommen, den Tempel zu messen. Und für was steht messen? Was bedeutet messen? Das steht oft für Besitz, das steht für Erbteil. So heißt es in Psalm 16, Vers 6. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Denn wir erinnern uns an die Aufteilung des Landes. Wie wurde das Land den einzelnen Stämmen zugeteilt? Ja, das war ja ganz klar angeordnet, wie das geschehen sollte. Und um diese Zuteilung zu machen, musste das Land natürlich auch entsprechend vermessen werden. Und hier sagt der Psalmist, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. In Sacharja 2, Verse 5 bis 6. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist. Also hier ist es nicht der Prophet selbst, der misst, sondern er sieht, dass jemand messen möchte und fragt ihn, was er tun wird. Und er sagt, er möchte Jerusalem messen. In Sacharja 2, Vers 16 lesen wir dann, Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen, im heiligen Land, und er wird Jerusalem wieder erwählen. Ja, das ist ein paar Verse weiter hinten. Also wir haben hier die Aussage, Verse 5 bis 6, er möchte Jerusalem messen. Und kurz darauf heißt es, der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen. Ja, das ist Gottes Besitzanspruch auf Juda, was natürlich auch bedeutet, dass sie unter Gottes Wohlgefallen sein werden. Er wird Jerusalem wieder erwählen. In unserem Zusammenhang steht das Messen des Heiligtums aber auch für eine Scheidung. Und zwar der Tempel mit dem Altar und den Anbetern steht für den Überrest Israels, der von Gott ausgesondert ist. Ja, das sind die, die die Trübsalzeit überleben werden und gerettet werden, die also wirklich dem Herrn dienen. Und der Vorhof aber, der steht für den Teil Israels, der die Trübsalzeit nicht übersteht. Er ist den Heiden übergeben, heißt es hier. Ja. Und wir haben ja gesehen, dass der Antichrist tatsächlich sein Versprechen brechen wird und die heilige Stadt zertreten wird. Und so sehen wir hier auch an der Ausdrucksweise, wenn es hier heißt, aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden. Ja. Also nicht etwas, worauf Gott jetzt aktuell Besitzanspruch erhebt, ja, sondern er erhebt Besitzanspruch auf diejenigen, die Gott anbeten. Und gemeint sind natürlich die wahren Anbeter Gottes. So, was sind die 42 Monate? Auch damit haben wir uns schon beschäftigt. 42 Monate sind 3,5 Jahre und gemeint ist die zweite Hälfte der Trübsalzeit. Und ich erinnere nochmal daran, dass diese Ausdrucksweise 42 Monate, 1260 Tage, von 30 Tagen pro Monat ausgeht und nicht, und im Jahr dann von 360 Tagen und nicht wie wir von 365 Tagen. Das sehen wir an vielen Stellen und haben wir auch schon betrachtet, dass diese Berechnung verwendet wird, 360 Tage. Und dann haben wir auch bei den 1260 Tage genau die 42 Monate. Gut, warum wird mit dem Zertreten, warum wird da die zweite Hälfte der Trübsalzeit gemeint? Es ist genau die Zeit, wo der Antichrist seine Herrschaft erlangt, nämlich in der Mitte der Trübsalzeit und wo er dann die massive Verfolgung Israels in Gänge setzt. Und wir wissen nicht nur Israel, sondern auch der Gläubigen weltweit. Aber hier geht es jetzt speziell natürlich um Israel. Und Sacharja drückt die Scheidung wie folgt aus. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen, 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Ja? Also in dieser schlimmen Zeit von 7 Jahren, in dieser Trübsalzeit, werden 2/3 der Juden sterben und 1/3 wird übrig bleiben. Und das wird der Drittel sein, der dann auch am Ende, nicht alle erst am Ende, aber viele erst am Ende, den Herrn Jesus als Messias erkennen und anerkennen. So, nachdem wir diese Aussage haben, dass der Tempel gemessen wird, geht jetzt Johannes über in Vers 3 zu den 2 Zeugen. Und ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Also sie werden 3,5 Jahre weissagen. 3,5 Jahre wird Gott sie gebrauchen. Sie werden weissagen durch Gott. Und sie werden das tun mit einer besonderen Bekleidung, nämlich mit Sacktuch. Ist das heute vorstellbar, dass jemand sich mit Sacktuch kleidet? In Israel schon. Ja, in Israel schon. Sacktuch, das sehen wir in der Bibel, das legte man zum Beispiel bei Trauer an. Ja, das legte man auch an, um Buße zum Ausdruck zu bringen oder um sich vor Gott zu demütigen. Nun, wer könnten diese 2 Zeugen sein? Und da gibt es verschiedene Vorschläge, wer das sein könnte. Ein Vorschlag ist Mose und Elia. Die Begründung oder eine der Begründungen ist, dass die Wunder, die hier beschrieben werden, erinnern an die Wunder von Mose und von Elia. Ja, dass es nicht regnet, dass Wasser in Blut verwandelt wird, erinnert ja daran. Also ein Vorschlag, Mose und Elia werden kommen und die werden in Jerusalem weissagen. Ein anderer Vorschlag, dass Elia auch wieder dabei, aber Mose nicht, Henoch und Elia, ja, weil beide entrückt wurden. Ja, und sie wurden also beide entrückt, das heißt, sie sind nicht gestorben und entsprechend sind sie jetzt noch bei Gott und werden dann zurückkommen, um dann 3,5 Jahre zu weissagen und dann zu sterben. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dass es einfach zwei zukünftige Zeugen sind. Zeugen, die dann leben werden und von Gott erweckt werden, um diese Weissagungen zu tun. Wir müssen am Ende sehen, dass wenn wir vergangene Propheten mit ihnen in Verbindung bringen, ist es am Ende spekulativ. Denn es ist ja hier so, dass uns nicht geoffenbart wird, wer die beiden Zeugen sind. Das heißt, egal wen wir jetzt nehmen, und wir können uns noch mehr Erklärungen überlegen, welche alttestamentlichen Propheten da jetzt wieder auftreten, egal wen wir nehmen, es ist uns nicht geoffenbart. Deswegen ist es sehr gut möglich, dass es zwei zukünftige Zeugen sein werden. Ich will jetzt die anderen Optionen deswegen nicht ausschließen, aber ich tendiere eher in die Richtung zu sagen, oder dass ich glaube, dass es einfach zwei zukünftige Personen sein werden, die Gott gebrauchen wird, durch die Gott diese Wunder und diese Weissagungen tun wird. Der Zeitraum sind 1260 Tage, eben diese 3,5 Jahre. Und ihre Weissagung wird in der ersten Hälfte der Trübsalszeit stattfinden. Ja, und dafür gibt es einige Gründe. Erstens, das Tier aus dem Abgrund wird sie überwinden. Ja, und der Antichrist erlangt eben in der Mitte der Trübsalzeit Weltherrschaft und tritt dann gegen sie auf und überwindet sie. Und die Menschen werden staunen über den Antichristen, dass er solch eine Macht hat. Sie liegen 3,5 Tage auf der Straße, die Leichname. Ja. Diese Ruhe passt nicht zum Ende der Trübsalzeit. Die Menschen machen sich Geschenke, feiern sozusagen Weihnachten, ja, ihre Version von Weihnachten, dass sie solch eine Ruhe haben und da feiern und so weiter und sie 3 Tage dort liegen lassen, das passt nicht zum Ende der Trübsalzeit, wo wir die Schlacht von Harmagedon haben, wo wir Katastrophen haben und so weiter. Dann lesen wir in diesem Kapitel, dass es ein Erdbeben geben wird, als Warnung Gottes. Am Ende der Trübsalzeit gibt es aber Erdbeben, die ganze Welt erschüttern, die ganze Erde. Da würde es gar nicht auffallen, dass in Jerusalem jetzt auch noch ein Erdbeben stattfindet, als Warnung Gottes an die Menschheit. Und Vers 14 heißt es, das zweite Wehe ist vorüber. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Ja. Und das dritte Wehe leitet eben die siebte Posaune ein und damit die 7 Zornesschalen, also die 2. Hälfte der Trübsalzeit. Und somit haben wir hier einmal den 2. Abschnitt, das wird eben die Verfolgung des Antichristen sein, die hier erwähnt wird, und wir haben einmal den 1. Abschnitt, aber das macht auch Sinn, weil wir befinden uns aktuell in der Mitte der Trübsalzeit, ja. Und da zurückzuschauen und nach vorne zu schauen, ergibt absolut Sinn. Und deswegen ist diese Einordnung, halte ich für die richtige, dass diese Propheten in der ersten Hälfte der Trübsalzeit eben ihren Dienst tun. In Vers 4 lesen wir über die 2 Zeugen. Das sind die 2 Ölbäume und die 2 Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Hier als Erinnerung meine Ausführung über den Leuchter in der letzten Predigt. Wer die verpasst hat, der kann sie auch gerne nochmal anhören. Es sind die zwei Leuchter, die vor Gott stehen, die Gott gebraucht. Und wir wollen das jetzt im Detail betrachten. Diese sind Werkzeuge, durch die Gott eben sein Zeugnis in Jerusalem aufrichtet. Ja, und sie stehen vor dem Gott der ganzen Erde. Das bedeutet Gemeinschaft mit Gott, ja, Gemeinschaft mit dem Herrn und auch das Handeln in seiner Autorität. So heißt es zum Beispiel in 1. Könige 17,1: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Ja, also Autorität und Gemeinschaft und vor dem Gott der Erde. Wem gehört die Erde? Gott gehört die Erde. Ja, und er wird seine Herrschaft, auch seine sichtbare Herrschaft, nach diesen Gerichten der Trübsalzeit antreten. Und seine Autorität über die Erde wird auch zu diesem Zeitpunkt eben schon gezeigt durch die Gerichte. Denn die Menschen benehmen sich unter der Herrschaft des Antichristen so, als würde ihnen die Erde gehören. Jetzt benehmen die Menschen sich auch so. Ja? Nicht unter dem aufgetretenen Antichristen, aber doch unter der Herrschaft des Widersachers und unter dem antichristlichen Geist, kann man sagen. Aber Gott wird seine Herrschaft antreten, ihm gehört die Erde, ja, die ganze Erde. Das heißt nun über diese zwei Zeugen: Wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Also wir sehen, welche große Macht diese zwei Zeugen haben werden, ja, dass sie mit Feuer aus ihrem Mund die Feinde vernichten können und töten können. Das zeigt uns auch wieder auf, was die Bibel uns sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, 23a. Man könnte ja sagen, boah, das ist ja sehr hart, dass sie da einfach direkt die Feinde töten. Aber wenn wir die Bibel betrachten, dann haben alle Sünder den Tod verdient. Ja? Gott hätte alles Recht, jeden Sünder sofort zu töten. Und es ist Gnade Gottes, wenn er die Sünder am Leben lässt, wenn sie nicht sofort getötet werden. Er könnte das tun, weil jede Sünde verdient den Tod. In dem Fall geht es ja nicht mal um sogenannte Bagatellsünden. Ja, das wird in der Welt so genannt, denn Bagatellsünden an sich gibt es nicht, denn jede Sünde beleidigt Gott. Hier geht es aber um wirklich Feindschaft gegenüber Gott, und offene Feindschaft gegenüber Gott und praktisch, ja, gerichtet gegen die Propheten Gottes. Nun ist es aber tatsächlich so, dass das, was sie tun, ja, diese Macht, die sie haben, mit Feuer die Feinde zu vernichten, an Elia erinnert. In 2. Könige 1, 10 bis 12 lesen wir: Und er sandte nochmals einen anderen Hauptmann, über 50 zu ihm, mit seinen 50, der redete und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, so spricht der König, komm rasch herab. Aber Elia antwortete und sprach zu ihnen: Wenn ich ein Mann Gottes bin, so soll Feuer vom Himmel fallen und dich und deine 50 verzehren. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50. Es erinnert auch allgemein an die Strafe des Herrn Jesus über die Ungläubigen, die in 2. Thessalonicher 1, Vers 8 angekündigt wird, nämlich wo es um seine Wiederkunft geht. Und dann heißt es: In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Ja, die Strafe durch den Herrn wird auch in flammendem Feuer sein. Er wird Vergeltung üben, heißt es hier, an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, die dem Evangelium des Herrn nicht gehorsam sind. Das sind beides eben die Ungläubigen, die den Herrn und sein Evangelium ablehnen. Und wir wissen, dass wenn er wiederkommt, dann wird er schon viele töten, die gegen ihn sind. Und nach den 1000 Jahren, nach der zweiten Auferstehung, wird es dann das ewige Gericht geben, das auch mit Feuer in Verbindung steht. Wir lesen weiter über diese zwei Zeugen. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Also wir sehen, das wird wirklich ein mächtiges Zeugnis sein. Das wird ein unübersehbares Zeugnis sein. Ein mächtiges und unübersehbares Zeugnis, eine Warnung an die gottlose Welt. Auch den Himmel zu verschließen erinnert uns an Elia, der so gebetet hat und dann regnete es nicht für 3 Jahre. Dann Gewässer in Blut zu verwandeln, das erinnert tatsächlich an Mose, nämlich in Ägypten. Und dann heißt es noch mit jeder Plage, so oft sie wollen. Ja, diese Vollmacht geht hinaus über die Vollmacht von Elia und Mose. Mit jeder Plage können sie die Erde und die Menschen quälen, so oft sie wollen. Diese schlimmen Gerichte zeigen auf, wie tief die Menschheit in Sünde gefallen ist, ja, sodass diese Plagen nötig sind. Es ist ja nicht so, dass Gott einfach willkürlich irgendetwas tut, sondern wenn er handelt, handelt er gerecht. Und so schlimm sind die Menschen gefallen in Sünde, dass das gerechtfertigt ist, das zu tun. Dass diese beiden Zeugen da sind, diese beiden Propheten, das ist auch eine Ermutigung für die Gläubigen, die ja Verfolgung erleiden. Ja, es ist eine Ermutigung, auszuharren und auf den Herrn zu vertrauen, ja, der letztendlich noch größere Hilfe schicken kann und wird. Natürlich sieht die so aus, wie er das vorgesehen hat und vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Nun, wie können wir diese Dinge bis dahin, diese Verse 1 bis 6, ganz praktisch auf uns anwenden? Zum einen ist es natürlich auch für unsere Zeit eine Warnung. Für all diejenigen, die noch nicht Buße getan haben, diese Gerichte zeigen auf, wie sehr Gott Sünde hasst. Gericht ist nötig, wie wir gesehen haben. Deswegen sollten wir nicht das lieben, was Gott hasst, und auch nicht das Evangelium ablehnen, das Gott als einzigen Ausweg vorgesehen hat. Jesus selbst sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja, Buße tun, hier sind nicht Bußübungen gemeint, ja, etwa Wackersteine in den Berg hochschleppen, sondern hier ist eine Herzensänderung gemeint, eine Gesinnungsänderung im Herzen, dass man Ja sagt zum Urteil Gottes über die Sünde. Ja, Sünde ist böse, Gott hasst Sünde, Sünde geht gegen den Willen Gottes. Dass man dazu Ja sagt, dass man Ja sagt, dass man selber ein Sünder ist, dass man anerkennt, ich bin verloren, ich bin ein Sünder, ich habe Gericht verdient. Und dass man dann aber auch akzeptiert, für sich annimmt, was der Herr Jesus für uns getan hat, nämlich dass er sein Leben gelassen hat als Lösegeld für viele, dass er sein Blut vergossen hat und dass das ausreicht in Zeit und Ewigkeit, dass man also zu Jesus kommt, dass man sich von ihm retten lässt und ihm nachfolgt. Nicht mehr in der Sünde verharrt, weiter sündigen möchte und sagt, ich kann ja immer wieder um Vergebung bitten, sondern wirklich den Kampf gegen die Sünde aufnimmt, den Kampf natürlich durch Gott, durch Gottes Hilfe, dass man nicht das weiterhin lieb hat, was Gott hasst. Das ist ja auch für uns Gläubige immer wichtig, ja, dass wir so die Sünde sehen, dass auch wir nicht anfangen, die Sünde kleiner zu reden, zu entschuldigen, sondern wirklich weiter den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Dann diese zwei Zeugen, wir wissen, sie werden kommen, und darüber zu lesen, das kann uns auch jetzt ermutigen. Denn diese zwei Zeugen, die haben, ja, die werden in schweren Zeiten Gott bezeugen. Sie werden in schweren Zeiten sich zu Gott bekennen, und ihnen kann nichts angetan werden, solange, ja, bis ihr Auftrag erfüllt ist. Und in 1. Petrus 3, Verse 14 bis 15 lesen wir: Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr Thron aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, das ist der Abschnitt, wo Petrus sagt, wir sollten nicht deswegen leiden, weil wir Böses tun, weil wir Unrecht tun, ja, sondern wir sollten Gott dienen und sollten das tun, was Gott wohlgefällig ist. Und wenn wir leiden um der Gerechtigkeit willen, sind wir glückselig. Ja, das müssen wir uns mal vor Augen führen. Der Harald hat heute gesagt in der Begrüßung, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Ja, die Worte von Paulus. Und hier heißt es, wenn ihr leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ein Thema, das Petrus immer wieder betont, der ja auch selber Leid durchgemacht hat und der betont hat, wie mächtig der Heilige Geist wirkt, gerade dann, wenn die Kinder Gottes leiden. Glückselig seid ihr. Und dann die Ermutigung, ihr Thron aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Ja, dass man nicht Angst bekommt, wenn Menschen drohen. Ich meine, wir werden hier jetzt nicht mit dem Tod bedroht, aber doch gibt es Menschen, die dem Evangelium sehr feindlich gesinnt sind und wo sich Gläubige, obwohl sie eigentlich nichts zu befürchten haben, gerne einschüchtern lassen. Und das sollen wir nicht, wir sollen sie nicht fürchten, wir sollen uns auch nicht beunruhigen lassen, heißt es hier, sondern ganz im Gegenteil, das ist der Kontrast, heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Ja, heiligt Gott, das heißt, dass wir auf Gott schauen, dass wir für ihn leben, dass wir unsere Gedanken auf ihn ausrichten, dass wir das in unseren Herzen tun. Denn es kann auch passieren, dass wenn wir unter Druck sind, unter Verfolgung, dass wir ja, unter Spott sind, dass wir dann anstatt Gott zu heiligen, sehr negativ über die Spötter denken, dass wir negative Gedanken hegen und uns das am Ende von Gott ablenkt. Wir sollen aber Gott in unseren Herzen heiligen. Und dann geht es weiter. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ja, in jeder Situation sollen wir bereit sein, Rechenschaft zu geben. Wir sollen bereit sein, wenn wir gefragt werden über unseren Glauben, dass wir dann auch wirklich die Wahrheit sagen und das Evangelium, die Hoffnung, die wir haben, den Menschen sagen. Genau das brauchen sie ja. Sie brauchen ja diese Hoffnung, so wie wir sie gebraucht haben, und das Ganze mit Sanftmut und Ehrerbietung tun. Ja, auch das ist, kann eine Herausforderung sein, je nachdem, in welcher Art und Weise mit uns gesprochen wird, kann es auch sein, dass wir ja, es nicht in Sanftmut und nicht mit Ehrerbietung tun, sondern ja, mit einer Art Verachtung oder mit einem Hochmut. Ja, dass ja jeder muss sich das selber prüfen. Natürlich haben wir die Aufgabe, das zu tun. Das heißt es aber nicht, dass wir nur in solchen Situationen dann Zeugnis geben. Wir sollten auch zum Herrn beten und ihn anflehen, dass wir auch selber in bestimmten Situationen die Initiative ergreifen. Aber da brauchen wir viel Weisheit, denn natürlich ist es nicht gut, wenn wir jetzt jeden Morgen unserem Nachbarn das Evangelium an den Kopf knallen, sondern wir brauchen viel Weisheit, wie wir was zu welchem Zeitpunkt sagen. Ja, das ist diese zum einen die Aufgabe, die wir haben, aber zum anderen auch die Haltung. Ich hatte erwähnt, ja, heiligt Gott in euren Herzen. Was ganz wichtig ist, was ich hier noch hinzufügen möchte, es kann auch sein, dass wenn wir ja, so etwas durchmachen oder Schweres durchmachen, dass wir auch schlecht über Gott denken. Und das ist etwas sehr Gefährliches, wenn wir denken, Gott meint es nicht gut mit uns. Deswegen laufen die Sachen schief oder deswegen kommen wir in so viele Konfrontationen hinein. Gott meint es nicht gut. Und auch da gilt die Aufforderung, dass wir Gott in unseren Herzen heiligen. Wir sehen an diesem eindrücklichen Kapitel, dass diese beiden Propheten 3,5 Jahre leben und Zeugnis geben. Und dann heißt es, als ihr Zeugnis vollendet ist, da kämpfte das Tier mit ihnen und überwand sie. Erst dann war es sozusagen vollendet und bis dahin hat Gott sie bewahrt und am Leben gehalten. Und wir wissen, dass wenn wir hier auf dieser Erde sind, dann ist es deswegen, weil wir noch einen Auftrag für Gott haben und weil der Herr uns gebrauchen möchte. Er hat uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen und unsere Frucht bleibt. Und wenn wir das so sehen, dann wissen wir auch, dass es keine Zufälle gibt, sondern dass die Dinge uns von Gott zufallen, zugewiesen, zugeteilt werden. Und er weiß ganz genau bei jedem Einzelnen, wie viel wir ertragen können, wie viel wir fähig sind, beziehungsweise er weiß, zu wie viel er uns befähigen wird. Ja, das ist das ganz Wichtige, dass er wirkt eben in seiner Macht und in seiner großen Kraft und dass er uns wirklich gebrauchen möchte, egal wie finster die Zeiten sind. Ja, wir beobachten ja, wie die Welt sich verändert und wie rasant die Entwicklung geht, ja, wie schnell alles schlimmer wird, wie die nächste Generation sich entwickelt und so weiter und so fort. Das sehen wir ja. Und da kann man auch verzweifeln, dass man sagt, boah, mit dem Evangelium, da kommt man an niemand mehr ran. Aber diese zwei Zeugen zeigen uns, sie werden in solch einer Zeit das Wort verkündigen und wir werden das im weiteren Verlauf des Kapitels betrachten, werden auch Menschen dadurch in Jerusalem umkehren und Buße tun in dieser noch schwereren Zeit, die sicher schlimmer sein wird als die Zeit, in der wir leben. Deswegen, das sollten wir uns vor Augen führen, dass Gott auch jetzt noch Menschen beruft, dass die Vollzahl der Heiden eben noch nicht eingegangen ist und die Menschen, die Gott vorbereitet, da draußen sind. Und ja, wir sollten den Herrn darum anflehen, dass er uns diese Möglichkeiten gibt zum Zeugnis. Zum einen die Tür dafür aufmacht und zum anderen dann auch wirklich, dass wir die richtigen Worte finden, um eben Rechenschaft zu geben, wie es hier heißt. So viel für heute. Thank you.